unser 25-jähriges Ehejubiläum einfach ein bisschen zum Anlass nehmen, ein bisschen mit uns nachzudenken über einen Vers, den Paulus geprägt hat, oder besser gesagt zwei Verse, und dort geht es um Kampf. Und Silvia hat gleich gesagt, wehe, du sagst, dass unsere Ehe ein einziger Kampf war. Okay, mach du mal, du hast es schon. Und zwar im 1. Timotheusbrief und im 2. Timotheusbrief finden wir zwei Verse. Einer davon ist mein Taufvers, nämlich der erste. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens, ergreife das ewige Leben, wozu du berufen bist. Und dann am Ende, kurz vor seinem Ableben, schreibt Paulus an Timotheus, ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe Glauben gehalten. Und ich möchte heute ein wenig darüber zu uns sprechen, was bedeutet es in deinem und in meinem Leben, den Lauf des Glaubens mit Jesus zu laufen. Und das über eine lange Distanz, in Festigkeit, in Treue bis zum Ende. Ihr habt das vorhin vielleicht schon gehört, eigentlich feiern Silvia und ich heute ein doppeltes Jubiläum. Wir haben nicht nur Silberhochzeit mit uns beiden, wir haben eigentlich auch Silberhochzeit mit dem Herrn heute. Denn wir sind auch 25 Jahre eigentlich jetzt mit Jesus unterwegs, mit ihm verbunden. Und für mich ist es sehr, sehr wichtig, dass wenn wir die Bibel lesen, sehen wir, dass Gott seine Beziehung zu uns Menschen und unsere Beziehung zu ihm immer wieder mit einer Ehe vergleicht. Und ich habe es schon vor meinem Urlaub gesagt, bei unserer 10-Jahres-Jubiläumspredigt, der größte Tag, auf den wir alle zusteuern, ist das Hochzeitsmahl des Lammes. Das Hochzeitsmahl, das Hochzeitsfest Jesu Christi mit seiner Gemeinde. Es ist der Tag, an dem er sich endlich mit dir und mir vereinigt. Ohne Trennung, ohne dass irgend noch etwas dazwischen ist, werden wir ihn sehen, von Angesicht zu Angesicht. Und es ist ein Tag, dessen Herrlichkeit wir uns nicht vorstellen können. Und das Gewaltige ist, du und ich, wir werden die Hauptperson sein. Und das ist etwas, was mich, je mehr ich darüber nachdenke, mehr und mehr begeistert. Es ist immer wieder wichtig, dass wir hierbei nicht nur diese Sache im Kopf verstehen, sondern Gott wirklich bitten, dass wir diese Beziehung im Herzen verstehen können. Es braucht Gott, um Gott zu lieben. Und Gott wird alles dran setzen, dass wir dieses Thema der Hochzeit des Lammes nicht nur als eine Theologie im Kopf haben, sondern als eine Erfahrung im Herzen haben. Gott wird alles daran setzen, dass diese emotionale Beziehung auch in uns sich entfaltet. Und wenn es hier um Hochzeit geht, dann geht es in erster Linie darum, dass Gott sagen möchte, ich liebe dich. Gott ist hoffnungslos verliebt in uns. Und ich muss mir selber immer wieder sagen, manchmal gibt es Tage, dann habe ich das Gefühl, ich kann es verstehen. Und dann gibt es wieder Tage, da bin ich Billionen Lichtjahre von diesem Verständnis entfernt. Und das ist immer dann, wenn ich so richtig daneben lang. Und trotzdem ist es eine absolute Realität, dass Gott sagt, ich bin hoffnungslos in dich verliebt. Der ewige Gott ist in dich verliebt. So sehr, dass er sich entschloss, Mensch zu werden. Wir verstehen das Geheimnis der Dreieinigkeit nicht, aber der Vater hat dem Sohn eine Braut versprochen. Und das bist du und ich. Und deswegen sind wir Menschen nach dem Bilde Gottes geschaffen. Zu keiner anderen Schöpfung und Kreatur hat Gott es jemals gesagt, du bist geschaffen nach meinem Bilde. Und das hat einen einzigen Sinn, nämlich dass wir fähig sind, mit ihm in diese Gemeinschaft hineinzukommen. Und Gott gebraucht deshalb das Bild der Ehe als ein Bild der Beziehung, das er zu uns haben möchte. Und das ist so wichtig, Gott hat dich nicht einfach nur als ein Wesen geschaffen, das er pro forma erlöst aus Gründen der Fürsorge oder weil es halt nun machen muss, sondern er hat dich mit dem einzigen Ziel geschaffen, dass du einmal seine Braut sein wirst. Gott wusste, Und das Größte, was er uns mit auf den Weg gegeben hat, war unser freier Wille. Und Gott wusste, dass wir diesen freien Willen zunächst mal völlig daneben benutzen würden. Und das ist für mich das Großartige. Niemand zwingt einen anderen in der Regel in eine Ehe hinein. Eine Ehe ist etwas zutiefst Freiwilliges. Etwas, in das wir uns freiwillig und aus Liebe, weil wir begeistert sind, weil wir überwältigt sind vom anderen, hineinbegeben. Das ist nichts Gezwungenes. Und so hat sich Gott auch nicht gezwungen, mit uns eine Beziehung einzugehen. Der Grund, warum es so ist, ist, weil Jesus in uns verliebt ist. Und ich bete immer wieder, dass Gott uns das Herz öffnet, das wirklich zu verstehen. Und wir erleben ein kleines Stück weit, Silvia und ich, was das bedeutet. 25 Jahre miteinander leben. Und in den 25 Jahren erlebst du sehr, sehr viel. Und du verstehst mehr und mehr, was es bedeutet, Gnade zu geben und Gnade zu empfangen. Es ist ein Prozess, auch unser Leben mit Gott, der sich nicht in ein paar Wochen oder ein paar Monaten vollzieht. Der Prozess zu verstehen, dass du die geliebte Braut Christi bist, ist ein Prozess, der sich über Jahre und Jahrzehnte hinziehen wird. Deswegen bin ich gespannt auf unsere nächsten 25 Jahre. Weil ich bin zutiefst überzeugt, das wären wie beim Wein, das wären dann die richtig guten Jahre werden. Gott baut auf. Gott baut auf. Und du bist einzigartig und du bist faszinierend für ihn. Und er möchte dein Herz für sich erobern. Das ist die großartige Nachricht. Jeder hier im Raum. Jeder hier im Raum wird vor sich diesen Encounter, diese Begegnung mit seinem himmlischen Bräutigam haben. Wo du begreifst, wer du in seinen Augen wirklich bist. Und das ist das Großartigste überhaupt, dass niemand von uns irgendeine Nummer ist. Und manchmal denke ich, das ist unsere größte Angst. Mir geht es manchmal so, dass ich im Himmel ankomme und ich bin irgendeine Nummer. Unter Millionen, Abermillionen von Christen. Und irgend so ein paar niederrangige Engel kümmern sich um mich. Und einmal alle Milliarden Jahre sehe ich vielleicht Jesus so aus 10 Meter Entfernung und darf ihm zuwinken. Und Gott sagt ja ganz klar, hey, das ist nicht so. Du wirst ganz nah an meinem Herzen sein. Das ist etwas, das wir uns gar nicht vorstellen können, aber für Gott überhaupt gar kein Problem ist. Überhaupt kein Problem. Und jeder von uns ist absolut einzigartig. Aber der Prozess dahin in das Herz Gottes ist kein Selbstläufer. Und damit gehen wir zurück zu diesem Eingangssatz, wo Paulus sagt, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Der Weg in das Herz Jesu hinein ist oft ein Weg des Widerstandes, ein Weg des Zweifels, ein Weg äußerlicher Angriffe und der zunehmenden Erkenntnis unseres eigenen Unvermögens. Mir geht es jedenfalls so, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber manchmal habe ich das Gefühl, je älter ich werde, umso mehr sehe ich mein Unvermögen, so zu leben, wie es ihm gefällt. Umso mehr sehe ich Schwachheit über Schwachheit über Schwachheit an mir und frag mir, Herr, was findest du eigentlich an mir? Und gleichzeitig sagt er mir ganz klar, wie begeistert er von mir ist. Es ist ein Prozess, der immer weitergeht. Und die Erkenntnis in diesem Prozess ist, dass du mehr und mehr und mehr begreifst, dass es wirklich seine Gnade ist, die dich befähigt und nicht deine Leistungen. Und deswegen spricht Paulus von einem Kampf. Und er sagt am Ende seines Lebens, ich habe den guten Kampf gekämpft. So, das bedeutet, dass es fällt uns nicht einfach zu, da ist ein Kampf. Und wir werden ein wenig darüber nachdenken, was bedeutet dieser Kampf. In diesen Kampf sind wir alle berufen einzutreten. Denn ihm zu gehören, unterscheidet dich von der Welt. Die Bibel spricht immer wieder davon, dass wir die Heiligen sind. Was bedeutet heilig? Ein Heiliger ist keiner, der so eine Lichtkrone auf hat und 2 Meter über dem Boden schwebt. Heilig bedeutet nichts weiter als abgesondert für einen bestimmten Zweck. Das Wort heilig wurde auch in der alltäglichen hebräischen Sprache dafür verwendet, zum Beispiel Omas Sonntagsbesteck. Also früher noch zu meinen Zeiten, als ich ein Kind war, da gab es das spezielle Sonntagsbesteck, das kam nur sonntags auf den Tisch. Und die bestimmten Teller, die kamen nur sonntags auf den Tisch. Und in der Umgangssprache der Hebräischen war dieses Geschirr und Besteck geheiligt, also auf die Seite gesetzt für einen ganz bestimmten Gebrauch. Und genau das bedeutet das Wort heilig auch für uns. Gott hat dich auf die Seite gesetzt. Wir müssen verstehen, Jesus sagt, wir sind nicht mehr von dieser Welt. Und weil wir nicht von dieser Welt sind, deswegen hasst uns die Welt. In dem Moment, wo du von Neuem geboren bist, bist du nicht mehr in dieser Welt. Du tickst anders. Und du wirst im Laufe der Monate und der Jahre, die vor dir liegen, das mehr und mehr erfahren, dass du da nicht mehr hingehörst. Und die Welt wird erfahren, dass du nicht mehr zu ihr gehörst. Das äußert sich bei jedem anders. Aber du wirst erleben, dass das Leben hier jetzt auf dieser Welt, seitdem du Christ geworden bist, ein Kampf ist. Und das Schöne ist, dass die Bibel hier ganz ehrlich ist. Die Bibel macht uns nichts irgendwie vor, dass es so mit den rosa Smarties ist, die uns in den Mund fliegen und wir schweben nur noch auf rosa Wölkchen von einem Erfolg zum anderen. Wir kämpfen zum einen gegen den Satan, den Feind Gottes. Die Bibel sagt, er ist der Vater aller Lüge. Er ist voller Hass und voller rasendem Eifersucht. Warum? Weil nämlich du den Platz eingenommen hast, den er gerne mit Gewalt sich erobert hätte. Ich will mich erheben über den Thron Gottes, will mich auf den Thron Gottes setzen. Hesekiel und Jesaja findet ihr diesen Aufruhr des Teufels. Und als ich glaube, dass dieser Aufruhr entstand, als Gott den Ratschluss offenbar machte, den Menschen zu schaffen, nach seinem Bilde. Ein Geheimnis, das von aller Ewigkeit her, steht in der Bibel, im Herzen Gottes verborgen war und zu einem bestimmten Zeitpunkt offenbar wurde. Und ich glaube, dass es einen Aufruhr im Himmel verursacht hat. Und ich stelle mir das manchmal so toll vor, wie auch in diesen Kitsch-Liebesfilmen mit Rittern und so weiter. Und plötzlich sagt der König, und Björn wird mein Sohn sein, das ganze Reich erben. Die anderen Brüder, die sind dann wütend und eifersüchtig auf Björn und sagen, der Björn hat doch schon so viel. Der ist so gut gebaut und wir sind alle so schmal. Und dann werden sie sauer auf den Björn. Aber der Vater sagt, nein, aber ich kenne das Herz von Björn und deswegen habe ich ihn erwählt. Und das ist das Unglaubliche. Gott hat dich erwählt. Und der Feind Gottes ist rasend vor Wut auf uns. Und er wollte uns auch prüfen. Er sagt, Gott, die haben es gar nicht verdient. Und Gott sagt, du kannst sie gerne prüfen. Aber ich habe schon einen Ausweg geschaffen für sie. Gott wusste, dass wir versagen. Aber Gott hat den Ausweg geschaffen. Ich werde sterben für ihre Schuld. Und dann werde ich ihnen meinen Geist geben. Dann werden sie erst recht meine Kinder sein. Großartig. Aber als Christ hast du es mit diesem Feind zu tun. Aber ich kann dich schon gleich beruhigen. Er hat keine Gewalt über dich und mich. Sagt Jesus ganz klar. Ganz klar. Deswegen ist es ein Kampf des Glaubens. Der zweite Feind, und das ist so meine Erfahrung, also mit dem habe ich viel, viel mehr zu tun als mit dem Teufel. Der Teufel beunruhigt mich eigentlich gar nicht mal so sehr. Wer mich am meisten beunruhigt, das bin ich. Und mein alter Mensch. Der Unglauben, der Zweifel, der Kleinglauben, die kleinen Selbstsüchtigkeiten, all das macht mir viel mehr zu schaffen. Ich will den Teufel nicht geringschätzen als Feind, aber er ist für mich wirklich ein geschlagener Feind. Wer mir viel mehr Kummer macht, das bin ich selber. Und trotzdem schaffen wir es, auch diesen Feind in uns, den wir manchmal Schweinehund nennen, zu überwinden. Und ich möchte euch heute einfach sagen, nach 25 Jahren mit Jesus zu gehen und immer noch hungrig zu sein. Und wir sind beide hungrig. Und wir beide erwarten noch die besten Jahre vor uns. Wir erwarten noch Großartiges vom Herrn. Wir erwarten Großartiges mit euch und dieser Gemeinde. Wir erwarten Großartiges in dieser Stadt. Ich erwarte Großartiges in den nächsten 10 Jahren, weil mir das der Herr zugesprochen hat. Und wir haben nicht vor, auch nur einen Gang zurückzuschalten. Ich kann es mit Paulus sagen, wenn auch der äußere Mensch verfällt, so wird der innere immer mehr erneuert. Und dafür brennen wir. Und das ist aber in diesen 25 Jahren mit uns beiden auch nicht uns einfach nur in den Schoß gefallen. Es war ein Kampf. ein Kampf gegen uns, ein Kampf gegen den Feind und manchmal sogar vielleicht ein Kampf gegeneinander. Aber Gott hat mit uns zusammen gesiegt. 25 Jahre in einer Ehe treu zusammenzustehen, in einer Zeit, wo die Scheidungsrate unter den Christen mittlerweile genauso hoch ist wie unter den Nichtchristen, ist etwas, wo ich wirklich sage, und nicht, weil wir es geschafft haben, dass dir nicht in den Schoß fällt. Und da möchte ich wieder diesen Vers anführen: Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Freunde, es hat etwas damit zu tun, sich an einem bestimmten Punkt zu entscheiden. Und zu sagen, gebe ich mein Gefühl nach, gebe ich mein Herz nach, das mich betrügt, meinem Kleinglauben, meiner Selbstsüchtigkeit, oder bin ich in Jesus verliebt und sage, ich glaube und ich vertraue dir, dass du mir helfen wirst, auch in dieser Situation, auch in dieser Lage auf Kurs zu bleiben. Dass du meine Liebe erneuerst, mein Herz erneuerst, mir hilfst, aus meinen eigenen Schwachheiten herauszukommen, mir hilfst vielleicht, mich unter meinen Partner zu demütigen. Das ist Kampf. Das hat nichts mit zusammengebissenen Zähnen zu tun. Ich muss sie lieben. Sondern es hat damit was zu tun, dass ich ihn liebe. Und dass ich immer wieder neu begreife, wie großartig er zu mir ist. Wenn du mal verstanden hast, wie viel dir Tag für Tag vergeben wird, wie viel Nachsicht der Herr mit dir Tag für Tag hat. Wenn du darin lebst, dann fällt es dir leicht, auch mit deinem Partner Nachsicht zu haben. Dann fällt es dir leichter, auch mit deinem Partner ganz anders umzugehen. Das ist etwas, was wir im Wechsel miteinander immer wieder auch gelernt haben. Neben großartigen Zeiten, die wir erleben auch. Wir streiten uns nicht immer. Wir zanken uns auch nicht immer. Wir haben auch wunderbare, wunderbare Zeiten und Jahre miteinander. Und ich bin sehr, sehr dankbar für meine Frau. Ich werde nachher noch eine Laudatio auf sie ablassen. Das darf ich nicht, aber... Aber es hat etwas mit einem Kampf zu tun. Und das ist, der Kampf findet da statt, wo du dich gegen deinen inneren Menschen erheben musst. Wo dir dein innerer Mensch sagt, es hat keinen Zweck, es hat keinen Sinn, es funktioniert ja doch nicht, gib doch auf, lass es doch sein, es wird sich nie ändern. Wo du dich entscheiden musst, wem glaubst du? Diese Stimme oder den Verheißungen deines Gottes? Und es ist faszinierend und begeisternd zu erleben, was Gott tun kann, wenn du ihn hineinlässt in die Situation. Es ist faszinierend zu erleben, was passiert, wenn du vergibst. Wenn du nicht auf deine Rache beharrst, nicht auf deinen Weg beharrst. Und wir sollten eins verstehen, der Partner, den wir bekommen haben, das ist kein Zufall. Auch wenn du es vielleicht manchmal denkst, blöder Zufall. Es ist kein Zufall. Vielleicht hat Gott dir gerade den Partner an die Seite gestellt, den du hast. Das hört sich vielleicht krass an. Wir meinen manchmal, Gottes einzigste Aufgabe ist, uns einfach nur happy und glücklich zu machen. Aber Gottes Aufgabe ist in erster Linie, uns fähig zu machen für die Ewigkeit. Und manchmal müssen wir dann in ein Joch gespannt werden. Und Joch möchte ich jetzt nicht verstehen als so, sondern ein Joch im eigentlichen Sinne ist etwas, was dem Tier ja hilft. Die Last, der ist dann schön auf dem ganzen Nacken verteilt. Man kann viel leichter ziehen, ein Joch. So das Ehejoch ist nicht etwas Negatives, sondern von dem Sinne her etwas Positives. Wenn wir lernen, miteinander zu gehen, dann erzeugen wir nämlich Synergien. Wir schaffen gemeinsam mehr als alleine. Und Gott möchte uns in Synergie führen. Doch am Anfang, da möchte jeder in eine andere Richtung ziehen. Und das ist die Rede, wo Paulus im Epheserbrief oder im Jeremia heißt dann auch, ne, von dem jungen Ochsen, der noch nicht gelernt hat zu ziehen. Und das ist so manchmal, was wir in der Ehe auch erleben. Ne? Der eine will dahin, der andere will dahin. Und dann tut's weh, dann beißt es und zwickt. Aber wenn du treu bist, Wenn du Glauben hast, dann wirst du langsam lernen, dich aufeinander zuzubewegen und du wirst im Joch gehen. Und du wirst merken, es ist leicht. Es ist leicht, es ist einfacher. Aber es hat etwas mit einem Kampf zu tun. Es sind Entscheidungen, die du treffen musst. Und es geht bei diesem Kampf nicht primär darum, okay, wir wollen jetzt heilig leben. Ja, wir beißen die Zähne zusammen, heilig! Sondern es geht darum, einfach Vertrauen zu glauben. Zu sagen, hey Gott, ich pack's nicht, ich schaff's nicht. Ich bin voll der Loser. Aber zu sagen, Gott, hier, nimm meine ganze Schwachheit. Ich möchte weitermachen mit dir oder mit meiner Ehe oder mit meiner Arbeitsstelle, whatsoever. In christlichen Zirkeln gibt es leider oft diese Angewohnheit, dass also gibt so Biografien, ne, von irgendwelchen mordsmäßigen Glaubensmännern oder es gibt dann auch so, habe ich oft schon erlebt, auch Prediger oder Leiter, das sind Eindruck, das sind Übermenschen, so die leben in einem anderen Universum und du stehst nur atemlos davor. Ne? Du kaufst ein Buch, Kapitel 1, der große Sieg. Kapitel 2, der noch größere Sieg. Kapitel 3, der absolute Megasieg. Kapitel 4, die absolut unglaubliche Story, das Leben, das du sowieso nie erreichen wirst. Und das Resultat von solchen Büchern oder Geschichten oder Menschen ist das, du stehst nur noch da und du selber bist so klein und es bringt dich keinen Millimeter weiter. Uns hat früher mal beide ein Pastor, unter dem wir waren, mal gesagt, ja, man redet nicht über seine Probleme, man zeigt auch der Gemeinde nicht, dass man Probleme hat. Das fand ich total schräg irgendwie. Weil ich denke, gerade wenn wir aneinander partizipieren können, transparent und offen sind, dann lernen wir auch voneinander. Ihr könnt von uns beiden nichts lernen, wenn wir immer so einen schönen weißen Vorhang vor uns haben, wo gerade unser Kopf rausguckt, ne? Und wir grinsen immer und keiner sieht die Stäbchen, die da von unten hochgehoben werden, ne? Freunde, es funktioniert so nicht. Was wir voneinander hören müssen, ist auch, hey, wann hast denn du das letzte Mal verloren? Wann bist du das letzte Mal mit deiner Nase in der Scheiße gelegen? Entschuldigung, Petra. Obwohl, die ist am Maltisch, die Petra, ne? Oh, sie ist doch da. Petra ist unsere Kinderdienstleiterin. Sie hat mir das verboten, ich darf das Wort nicht mehr sagen. Okay, ich tue nachher Buße. Dass wir vielleicht auch mal mitkriegen von unseren Leitern, ne? Wie kommst denn du mit deinen Problemen klar, die du vielleicht in deiner Ehe hast, die du vielleicht in deiner Arbeitsstelle hast? Freunde, das bringt uns weiter. Wenn andere sehen können, ich bin genauso Mensch wie du auch, aber sie können beobachten, wie komme ich mit meinen Problemen klar? Und das Schöne ist, dass du sagst, hey, der ist ja nicht viel anders als ich. Und wenn es für den Hoffnung gibt, dann gibt es ja für mich auch eine Hoffnung. Und das ist eigentlich das Prinzip von Leiterschaft. Es ist nichts weiter als Elternschaft. Mein Sohn Simon, mein Sohn Leif, die wissen ganz genau, wie wir beide ticken. Denen können wir nichts vormachen, so wie die tollen Leiter. Ne? Der würde lachen, wenn ich hier irgendwas erzähle. Der erlebt uns in allen Momenten. Aber mich hat es mal sehr gefreut, dass Simon herkam und ja auch mal gesagt hat, dass er es toll findet, wie wir einander vergeben, wie wir aufeinander zugehen. Und das ist etwas, was Kinder lernen. Das ist etwas, wo ich zutiefst überzeugt bin, das wird er mitnehmen in sein Leben und umsetzen können. Und das ist etwas, wenn du in Leiterschaft bist, egal ob du Hausgruppenleiter bist, Zellgruppenleiter, Dienstleiter, Bereichsleiter, um Himmels Willen, fang nicht an, dir irgend so ein weißes Mäntelchen umzuziehen, wo keiner durchgucken kann. Sei transparent. Sei der, der du bist. Lass andere teilhaben, auch an deinen Niederlagen. Und dann lass sie teilhaben an deinen Siegen. Und dann haben sie etwas in der Hand, von dem sie wirklich lernen können. Dann wirst du Menschen voranbringen in deinem Leben. Und ich möchte dir sagen, wenn ich zurückschaue auf unser Leben, dann ist ein großer Prozentsatz unserer Tage, die wir miteinander in der Beziehung mit Gott verbracht haben, da waren viele Niederlagen, da waren viele Tage, wo wir gedacht haben, es ist gar nichts passiert, wir sind keinen Millimeter vorangekommen. Aber wenn ich heute zurückschaue, dann muss ich sagen, gerade diese Tage waren die Trittsteine zu den Siegen. Du musst manchmal, das ist das Paradox im Reich Gottes, du musst manchmal verlieren, du musst manchmal versagen, um etwas zu lernen. Und wir Christen ticken so ultra verkehrt, dass wir meinen, wir müssen um jeden Preis eine Niederlage oder ein Versagen vermeiden. Und Gott lacht im Himmel über dich. Und er hat schon voll die nächste Fallgrube vorbereitet für dich, in die du 100% hineindonnerst. Und das Ganze dient nicht dich, um dich vor den Engeln lächerlich zu machen oder vor dir selber, sondern es dient so vielfältigen Möglichkeiten, unseren Stolz zu brechen, unsere Überzeugung von uns selber ein bisschen zu erschüttern und uns am Ende dahin zu führen, dass wir von ihm abhängig sind, dass wir ihn brauchen und dass es am Schluss er ist, der uns herrlich macht. Er ist, der uns vollendet und nicht wir. Das größte Gift in uns ist Arroganz, ist Hochmut, wenn wir meinen, wir schaffen's. Und ich kenne nicht wenige Christen, die so von sich eingenommen sind. Und in Wirklichkeit, die einzige Gabe, die sie haben, sie sind halt extrem diszipliniert. Sie sind extrem zielorientiert. Aber das sind Gaben, persönliche Gaben, die Gott ihnen gegeben hat. Aber sie merken gar nicht, dass sie in anderen Bereichen extreme Schwächen haben. So, wir alle haben unsere Blackspots. Und Gott sorgt dafür, dass die sichtbar werden. Denn nur wenn du deine Fehler erkennst und richtig schmeckst, dann kannst du auch sagen, okay, Herr, davon muss ich frei werden. Davon muss ich frei werden. Darum hat ein Petrus versagt. Darum hat ein David versagt. Darum hat ein Jakobus versagt. Darum hat ein Jakob versagt. Und alle Männer Gottes haben ihre schwarzen Stellen. Deswegen liebe ich die Bibel so. 2. Korinther 1,8. Machst du mal. Denn wir wollen euch, liebe Brüder, nicht verschweigen die Bedrängnis, die uns in der Provinz Asien widerfahren ist, wo wir über die Maßen beschwert waren und über unsere Kraft, so dass wir auch am Leben verzagten und es bei uns selbst für beschlossen hielten, wir mussten sterben. Das war in der Türkei, war Paulus dort. Und wir sehen, dass Paulus in diesem Vers nicht verschweigt. Ich habe extra mal im Griechischen nachgeguckt, in meinem super Griechisch-Lexikon. Das heißt es wirklich, das sagt Paulus regelrecht, wir wollen es euch nicht verheimlichen. Wir wollen darüber nicht, dass ihr in Unkenntnis seid. So, Paulus hätte sagen können, ja, ich bin so der Super-Mega-Apostel. Niemand darf natürlich erfahren, dass ich jetzt hier an meine Grenzen kam. So, das werden wir anders formulieren. Ich finde das toll, dass er sagt, wir wollen es euch nicht verschweigen. Wir waren in Bedrängnis. Übermaßen beschwert, über unsere Kraft. Er verbirgt es nicht. Und das macht ihn zu einem großartigen Leiter. Es lag ihm fern, sich zu einem Superhelden hochzustilieren, dem alles gelingt, der mit Leichtigkeit von Sieg zu Sieg eilt. Er wusste, die Christen, die ich als Apostel betreue, werden nichts davon haben, wenn ich diese Niederlagen verschweige. Aber sie werden Gewinn haben, wenn sie hören, wie ich mit diesen Niederlagen umgegangen bin. Freunde, nochmal, mit Jesus zu leben, ist ein Kampf und gottgefällig leben zu wollen. In allen Bereichen deines Lebens wird Kampf bedeuten. Machst du mal die nächste Folie? Da heißt es im Timotheusbrief, Kapitel 3, Vers 12, vergiss nicht, jeder, der an Jesus Christus glaubt und so leben will, wie es Gott gefällt, muss mit Verfolgung rechnen. Wir leben in einem Land der Freiheit. Und dafür sind wir sehr dankbar. Und trotzdem, versuch mal, gottgefällig zu leben im Alltag. Vielleicht im Geschäftsleben. Da ist vielleicht ein Geschäftsabschluss und du musst ein bisschen was tricksen und türken. Ne? Und plötzlich sagst du, nee, das mache ich so nicht. Ne? Und auf einmal wirst du mal merken, wie Verfolgung losbricht. Da sind vielleicht andere Dinge, wo du plötzlich dich anders entscheidest, weil du Jesus liebst. Und plötzlich wirst du merken, dass Verfolgung losbricht gegen dich. Du lebst vielleicht nicht so wie deine jungen Kumpels und du wirst sehen, dass Verfolgung gegen dich losbricht, weil Leute sagen, das kann ich nicht verstehen, wie kannst du nur so spießig sein? Freunde, es ist ein Kampf, weil wir in feindlichem Territorium leben. Wir sind herausgenommen aus dieser Welt, aber nicht leibhaftig, wir leben immer noch in ihr, aber in unserem Geist. Wir sind nicht mehr mit diesem Weltsystem verhaftet. Wir denken anders, wir fühlen anders und deswegen beginnen wir in einem Prozess, je länger du lebst als Christ, mehr und mehr und mehr anders zu handeln. Und mehr wird sichtbar, dass du nicht in diese Welt hineingehörst. Und das bedeutet früher oder später Krieg, Kampf, Entscheidungen zu treffen, von denen du ganz genau weißt, das hat Konsequenzen für mich. Und die Bibel verheimlicht das nicht. Jesus hat das niemals verheimlicht. Wir kämpfen, wie gesagt, gegen unseren gefallenen Leib und seine Haltungen und gegen den Widersacher Gottes, der in dieser Welt herrscht. Und dieser Kampf wird nicht in unserer natürlichen Stärke geführt, sondern in der Kraft Gottes. Machst du mal die nächste Folie. Jesus sagt in Johannes 18,36, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Das bedeutet, die ganze Ordnung, wie wir leben, ist keine Ordnung dieser Welt. Es ist eine andere Ordnung. Sein Reich ist ein anderes Reich. Die Prinzipien seines Reiches sind ein ganz anderes Reich. Ne? Wir sollen vergeben, wir sollen nicht hassen. Wir sollen segnen, wo man uns flucht. Es sind völlig entgegengesetzte Prinzipien, wie wir sie in der Welt kennen. Und weiter sagt Jesus, meine Kraft ist dem Schwachen mächtig. In der Welt ist Power und Stärke da, wo die Starken sind, die Vermögenden sind, die Cleveren und die Coolen. Und Jesus sagt, in meinem Reich ist es total umgekehrt. Meine Kraft ist in dem Schwachen mächtig. Die, die sich bewusst sind, dass sie schwach sind, die, die sich bewusst sind, dass sie nichts können, dass sie nichts haben, das sind die, die wirklich zu Stärke kommen können. Und zu den Reichen dieser Welt gehört auch unser fleischliches Verständnis, wie wir unser Leben meistern können. Dass wir an unsere eigene Kraft und Power glauben, an unser Gutsein. Aber Jesus sagt, mein Reich funktioniert so nicht. Du magst vielleicht mit deiner Stärke, deiner natürlichen Stärke Menschen beeindrucken. Menschen mögen eine hohe Meinung von dir haben, aber du stehst vor Gott, der in dein Herz hineinguckt. Und die Bibel sagt, er ist der Künder des Herzens und aller Gedanken. Er sieht bis auf den Grund deines Herzens. Und er sagt, hör mal, mein Kind, mich beeindruckst du nicht. Hier und hier und hier und hier. Und dann kommen die Fallgruben, die Gott vorbereitet, wo er dir zeigt, wo dein Leben baufällig und morsch ist. Und du meinst, du bist so stark. Und Gott lässt dich nicht in die Fallgruben stolpern, um dich fertig zu machen, sondern weil er dich liebt und dir sagen möchte, mein Kind, da musst du lernen, dich auf mich zu verlassen und nicht auf deine Stärke. Und das ist ein Kampf. Sein Kampf, auch seine Stärken aufzugeben und zu sagen, okay, ich begreife, dass ich damit Menschen beeindrucken kann, aber nicht ich, Gott. Und so kommt auch Paulus. Es ist interessant, wenn du das Leben Paulus studierst. Paulus ist eine typisch cholerische Persönlichkeit. Ein Choleriker ist ja nicht einer, der Zornausbrüche hat, sondern ist ein sehr zielorientierter, sehr pragmatischer, sehr exakt funktionierender Mann. Paulus funktionierte wie ein Uhrwerk. Es ist interessant, den frühen Paulus, die ersten Missionsreisen. Da hatten sie so einen jungen Mann dabei, den Markus. Und nach ein paar Wochen haben dem voll die Hosen geflattert, die Unterhose gequalmt, der hat Schiss geschoben und wollte nicht mehr weiter, als die ersten Verfolgungen kamen. Und Paulus hat ihn dann heimgeschickt und dann wollten sie auf die zweite Missionsreise und dann wollte Barnabas den wieder mitnehmen. Und Paulus sagt, hey, so einen Loser können wir hier einfach nicht brauchen. Wir brauchen keine Loser. Ich war früher genauso unterwegs. So, oh, ja. Und irgendwann kocht Gott dich weich. Und wenn du die Briefe dann liest, mit der Zeit merkst du, wie ein Paulus immer weicher wird. Es ist interessant, wenn jetzt mal so ich habe jetzt ein paar Bücher von dem neuen Papst, vom Paparazzi gekauft, ne? Und das ist interessant, alle sprechen ja auch von einer Altersmilde, ne? Wenn du mal die frühen und jetzigen Sachen liest von ihm. Und es ist einfach so, wir werden weiser im Alter und wir werden gnädiger im Alter, weil wir an uns selber lernen. Und Paulus hat an sich gelernt. Paulus hat an sich gelernt und deswegen sagt er, es geht nämlich weiter, dieser Vers, wo er sagt, wir wollen euch unser Bedrängnis nicht verschweigen. Dann sagt er, das geschah aber, damit wir unser Vertrauen nicht auf uns selber setzen, sondern auf Gott. Da hat es Paulus kapiert. Der ganze Druck, der ganze Stress, das hat nur einen Grund, dass ich aufhöre, mein Vertrauen in mich zu setzen, sondern dass ich mein Vertrauen einzig und allein auf Gott setze, der die Toten auferwecken kann, der uns aus aller Todesnot erretten kann, erretten wird. Auf ihn hoffen wir, er wird uns auch hinfort erretten. Und in den Jahren wirst du mehr und mehr, wenn du diesen Kampf des Glaubens kämpfst, zu einem Menschen, der mehr und mehr lernt, ich kann es nicht und ich werfe mich auf Gott. Der mehr und mehr aufhört, es selber zu machen und schon sehr früh Gott ranlässt. Und das ist ein Prozess, ihr Lieben, der Jahre geht. Weil viele von uns, ich auch, sind sehr stolz. Und der Stolz muss erstmal gebrochen werden. Das ist ein Lebenswerk. Und manches Rückgrat ist etwas stärker und manches etwas schwächer. Und Gott liebt dich trotzdem. Er liebt beide. Die mit dem starken Rückgrat, die mit dem schwachen Rückgrat. Am Ende wirst du herrlich sein. Am Ende wirst du vollendet sein. Er weiß den Weg. Der nicht angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollenden. Aber dahin kommen wir, dass wir keine Kraft in uns haben und wir suchen alle Kraft bei ihm. Und das ist der Grund, warum wir immer wieder in Kämpfe verstrickt werden. Gott platziert diese Kämpfe entlang unseres Weges. Und Gott hat dich vielleicht auch mit jemandem in ein Ehejoch gespannt, wo du manchmal vielleicht denkst, ach, hätte ich doch nur jemand anderen, dann wäre doch das und das vielleicht einfacher. Und Gott sagt, nein, du brauchst genau diesen Partner. Weil genau er in dir Herrlichkeit hervorrufen wird. Stefan, wo hast du jetzt hingeguckt? Zu Irmi, gell? Ich habe es genau gesehen. Amen. Genau, Stefan, Irmi, ihr braucht einander. Ihr gebt einander viel. Amen. Und deswegen verachte das nicht. Verachte nicht die Schwächen deinem Partner, verachte nicht die Stärken. Suche vielmehr nach dem Grund, den Gott sich ausgesucht hat, gerade dich vielleicht in ein Joch zu spannen. Und Gott macht keinen Fehler. Keinen Fehler. Und das geschieht in deinem Glaubensleben, in deinem Arbeitsleben und in deinem Beziehungs- und Eheleben. Gott macht keinen Fehler. Und die Herausforderungen und die Kämpfe und die Fallgruben, die entlang deines Weges aufgestellt sind, das ist nicht der Feind, das ist der Herr selber. Und es dient deiner Vollendung. Egal wie stark du bist, Gott wird dich an deine Schwachstellen führen, um dich von ihm abhängig zu machen. Und das führt uns dann in den wahren Kampf des Glaubens hinein, von dem Paulus am Ende seiner Tage sagt, ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet. Ich habe Glauben gehalten. Dieser Kampf findet in unseren Gedanken statt, wo wir entscheiden, ob wir selber kämpfen oder ihn kämpfen lassen. Ob wir es nach unserem Weg machen oder nach seinem Weg machen. Das ist der eigentliche Kampf. Wo dir Gott sagt, der Heilige Geist sagt, vergibt, vergib. Und dein Herz sagt, räche dich. Wo Gott sagt, gebe und du sagst, nein, behalte. Das ist der Kampf des Glaubens in deinen Gedanken, wo du entscheidest, ob du ihm vertrauen wirst, dass er das Unmögliche für dich möglich machen wird. Und er ist stark genug dafür. Ich erlebe das immer und immer wieder, was Gott möglich ist, wenn ich einfach nur Platz mache. Und ich lerne immer mehr, ihm aus dem Weg zu gehen. Das ist manchmal entwürdigend. Und im Moment hat mich Gott auch wahnsinnig wieder in der Mangel mit anderen Sachen, wo ich das Gefühl habe, Gott sagt mir, ich werde dich 8 Jahre regelrecht in eine Wüste schicken. Dienstmäßig. Das ist interessant, ich habe in diesem Jahr, ich habe sonst so viel Einladung, überall zu predigen. keine Einladung. Und das ist interessant. Und ich habe ganz klar das Gefühl, Gott sagt, ich tue etwas an dir. Weißt du, und wenn du dann so immer überall dabei und so, ne, dann, schon wichtig, ne? Und plötzlich verdünnt dieser Fluss und dann fängst du erstmal an, ja. Aber ich habe meine Lektion schon vor einem Jahr gelernt in dieser Hinsicht. Und ich bin da relativ ruhig. Und ich sage, Herr, ich möchte, dass du deinen Weg hast. Und das ist so, dass Jesus sagt, das Weizenkorn muss erst sterben, in die Erde fallen, begraben werden, bevor es Frucht bringt. Und ich weiß, dass Gott etwas Großartiges an diesem Ort tun wird. Und vielleicht ist es dazu dran, dass wir alle erstmal versteckt werden. Vor dem Land auch versteckt werden. Und es ist so schön zu wissen, dass Gott seinen Weg hat. Und du kannst zurücktreten und sagen, Herr, hab deinen Weg. Ich muss mich nicht selbst promoten. Ich definiere mich nicht daraus, wie viel Einladung ich habe, wer mich alles hören will oder nicht hören will. Ich definiere mich nicht mehr daraus, wie groß unsere Konferenzen sind oder nicht groß. Ich spüre eins, wir sind auf dem richtigen Weg. Und den möchte ich weitergehen. Aber das ist ein Kampf. Das ist ein Kampf gegen uns selber, gegen unseren Stolz, gegen unsere Furcht vor den Umständen, die der Feind vor uns aufbaut. Der Feind steht vor dir und sagt, so und so und so sieht's aus. Und die Frage ist, kaufst du das? Kaufst du diese Kulisse ab? Oder hörst du auf das, was der Herr dir sagt? Der Feind sagt, es ist vorbei. Mit dir wird nichts mehr laufen. Deine Zeit ist vorbei. Und dann siehst du rechts und links, siehst du andere an dir vorbeiziehen. Aber dein Herz sagt dir, vertrau mir. Du wirst sie am Schluss alle überholen. Es ist der Kampf des Glaubens, wo wir auf die äußeren und manchmal hoffnungslosen Umstände nicht mehr schauen, sondern uns innerlich überwinden und von den Umständen wegschauen, auf ihn schauen. Die Umstände und die Realität sagt dir, unmöglich. Es ist vorbei, es klappt nicht, es funktioniert nicht. Und Gott sagt, schau da weg und schau auf mich. Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Und Glauben heißt nicht einfach nur, ich glaube. Glauben heißt, ich vertraue. Ich vertraue, dass Gott den perfekten Zeitpunkt hat, den perfekten Plan hat, das perfekte Timing hat. Er wird nicht zu spät kommen. Und das, was er in dein Herz an Hunger, an Verheißung hineingelegt hat, das hat er nicht reingelegt, nur um dich dann zu enttäuschen, sondern er sagt, zu meiner Zeit werde ich alle deine Wünsche, die ich dir auch geschenkt habe, erfüllen. Deswegen heißt es in der Bibel, der Herr wird dir geben nach den Wünschen deines Herzens. Aber die Frage ist, glaubst du das? Und die noch größere Frage ist, glaubst du und vertraust du seinem Timing? Vertraust du seinem Zeitplan? Und da wird's kritisch für uns. Und hier muss der Herr an uns arbeiten, dass wir lernen. Und das ist manchmal so bitter für uns. Aber er wird durchbrechen mit dir. Und er wird dich in den Sieg führen. Und das ist herrlich. Und du wirst hinterher merken, du bist ein veränderter Mensch geworden. Und darum geht es. Freunde, es geht um die Ewigkeit. Es geht nicht um ein paar kleine Siege, die wir mit eigener Kraft vor den Menschen erringen. Darum geht es hier nicht mehr. Und er hat mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in dem Schwachen mächtig. Darum will ich mich am allerliebsten rühmen meiner Schwachheit, damit die Kraft Christi bei mir wohne. Da sehen wir den späten Paulus. Er hat es langsam geschnallt und kapiert, was wirklich Sache ist. Das ist der gute Kampf des Glaubens, wo du kapierst, dass du dir an seiner Gnade genügen lassen sollst. Denn seine Kraft ist am stärksten in dir, wenn deine natürliche Kraft ganz unten ist. Und Paulus hat es irgendwann kapiert und hat gesagt, darum rühme ich mich am allerliebsten meiner Schwachheit. Ich bin groß darin, wenn ich erkenne, ich schaffe es nicht. Der Job ist zu groß für mich. Die Herausforderung packe ich nicht. Unmöglich. Wunderbar. Dann ist Platz für Gott. Freunde, das nächste, was wir brauchen, ist ein eigenes Gebäude. Manchmal stehe ich da und sage, ich habe noch nie so etwas Großes gemacht, Herr. Ich weiß nicht, wie das gehen soll. Und Gott sagt, wunderbar, dann ist ja Platz für mich, was zu tun. Und das ist wirklich das. Das ist der Punkt. Da ist Platz für ihn, das zu tun. Und das ist das, was ich mehr und mehr spüre in meinem Herzen. Hey Gott, wir brauchen dich. Wir brauchen dich in den Finanzen, in den Planungen, in allem. Das ist wunderbar. Und je früher du das erkennst, umso mehr kannst du deine Finger von Anfang an rauslassen und seine großen Finger reinlassen. Ich möchte zum Schluss kommen und noch einmal sagen, in diesen 25 Jahren mit Jesus und den 25 Jahren, die wir beide miteinander gehabt haben, haben wir wirklich gelernt, unsere eigene Stärke mehr und mehr auf die Seite zu legen. Manchmal zuckt sie noch hoch, ganz klar, aber sie zuckt immer weniger und immer kürzer. Und wir haben gelernt, nicht mehr mit den Waffen dieser Welt zu kämpfen. Manchmal ziehen wir noch das Schwert, das kleine, hauen auch mal ein Ohr ab. Bei uns oder bei anderen. Aber wir lernen immer mehr, das Schwert in der Scheide stecken zu lassen. Und wir haben eins immer wieder gelernt in den 25 Jahren, in der schwersten und schwächsten Stunde uns in seine Arme hineinzuwerfen. Und er hat uns niemals enttäuscht dabei, niemals. Und wir haben schon Situationen erlebt, wo wir dachten, jetzt stehen wir vor der Wand. Und er hat immer wieder den Durchbruch geschaffen. Und wir möchten gerne, dass ihr, liebe Gemeinde, Mut zieht auch aus unserem Leben, aus unseren Kämpfen, aus unseren Siegen und aus unseren Niederlagen, die eigentlich nur scheinbare Niederlagen sind, weil uns die Niederlagen stärker machen. Ich möchte heute Abend etwas tun, was ich mir früher nie gewagt hätte, weil ich mir dachte, es wäre furchtbar arrogant. Machst du mal die nächste Folie. Aber der Herr hat mir das heute so gezeigt. Es heißt im Hebräer 13,7, gedenkt an eure Lehrer, die euch das Wort Gottes gesagt haben, ihr Ende schaut an und folgt ihrem Glauben nach. Und darum bitte ich euch, folgt unserem Beispiel, wie Kinder dem Beispiel ihres Vaters folgen. Darf ich dich mal nach vorne bitten? Und ich glaube, dass wir nach 25 Jahren das einfach auch sagen dürfen, dass das unser Leben ein Stück weit für euch auch so ein kleiner Leuchtturm sein kann, wo wir sagen können, hey, wir haben es bis hierhin geschafft, dann werdet ihr das auch schaffen. So, ich möchte einfach nochmal sagen, dass wir, jetzt bin ich ein bisschen verlegen, ne? Wir haben uns in der Türkei Ringe gekauft und das war ganz krass, wir sind da eigentlich ganz zufällig hingestolpert und dann kommt so ein ganz netter Juwelier raus aus Pforzheim, ne? Der Errol aus Pforzheim. Und es war ganz lieber, überhaupt nicht aufdringlich. Und irgendwie haben wir plötzlich gespürt, jawohl, das ist es. Und er hat uns dann zwei wunderschöne Ringe gezeigt. Und wir hatten uns dann sofort in die verliebt, weil die haben Silber und Gold in einer ganz tollen Mischung in sich. Und wir haben gemerkt, okay, silberne Hochzeit, das ist jetzt vorbei. Und die nächste Hochzeit, auf die wir jetzt hinsteuern, ist die goldene Hochzeit, also in 25 Jahren. Und dann haben wir gedacht, wow, das ist doch einfach eine wunderbare Sache. Und in der Bibel steht etwas im 5. Mose 28, an das ich ganz, ganz klar glaube. Es heißt dort, dass wir von einer Herrlichkeit zur anderen gehen werden. Dass wir immer aufwärts steigen werden und nicht herabsteigen werden. Dass wir Kopf sein werden und nicht Schwanz sein werden. Das habe ich euch gestern auch zugesprochen. Und ich glaube, wir sind nach Gold unterwegs. Amen. Und ich möchte auch hier einfach, obwohl Silvia das überhaupt nicht will, und sagst, wenn du das machst, dann kriegst du nachher, aber ich werde für euch leiden, möchte mich einfach auch bei dir bedanken, Silvia, für 25 Jahre Treue, Liebe, Verständnis, mit so einem Hobelklotz wie mich umzugehen. Und dass du eine wunderbare Ehefrau und wunderbare Mutter warst auch. Simon, der ist im Overdrive, okay. Jetzt wollte ich ihn als Zeugen benutzen, aber es könnt ihr auch sehen. Und Wir möchten einfach gerne mit eurem Segen hier auch die Ringe tauschen. Und jetzt nehme ich den einfach mal hier raus. Ihr dürft ihn nachher mal angucken. Silvia möchte ihn dir einfach anstecken für die nächsten.